Wir wollen heute Abend in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 15 fortfahren. Ich muss hier gleich am Anfang etwas bekennen. Ich habe die Gliederung ein wenig geändert heute Nachmittag. Und zwar, ich hatte den Punkt B, wir haben Groß A, Kapitel 1, die Heilsvorrechte als Gegenstand des Gebetes des Apostels. Es geht um die Heilsvorrechte in Christus in diesen ersten drei Kapiteln im Epheserbrief. Und Punkt Groß B hatte ich die Heilsvorrechte als Gegenstand der Besinnung. Und ich habe jetzt, das ist eigentlich nicht falsch, aber besser gefällt mir das Heil als Auswirkung der Kraft Gottes. Denn er spricht in Kapitel 1 am Ende von der Kraft Gottes, und was er in Kapitel 2 sagt, ist eine Fortführung von diesem Thema, wie sich das Heil als Kraft im Leben der Gläubigen persönlich und gesellschaftlich ausgewirkt hat. Also deshalb habe ich hier als Groß B das Heil als Auswirkung der Kraft Gottes. Die Auswirkung dieser Kraft im persönlichen Bereich, Kapitel 2, die Auswirkung dieser Kraft im gesellschaftlichen Bereich. Und dann Groß C, die Heilsvorrechte, Anlass zu erneuter Fürbitte. Das hatten wir schon, Kapitel 3. Heute geht es also um A, zweitens, also Gebet um Einsicht in die Heilsvorrechte. Und wir wollen lesen gemeinsam die Verse 15 bis 23, und ich bitte Sie wirklich in der eigenen Bibel mitzulesen, auch wenn ich den Text an die Folie, als Folie da an die Wand werfe. Das ist nicht gedacht, dass man einfach nur auf die Folie schaut, sondern es ist so gedacht, dass man, weil ich von einer anderen Übersetzung vorlese, dass man ein bisschen vergleichen kann. Wir gehen ohnehin dann den Text durch, Vers für Vers, und es ist wichtig, dass wir immer in unseren Bibeln, eigenen Bibeln auch selber nachlesen und überprüfen. Also, wir lesen: Deswegen, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich nicht ab, für euch zu danken und euer in meinem Gebeten zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe im Erkennen seiner selbst, wobei die Augen eures Herzens erleuchtet seien, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seines Rufes ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in dem Christus wirkte. Den weckte er nämlich von den Toten und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Bereichen, hoch über alles Erstrangige hinaus und über alle Autorität und Kraft und Herrschaft hinaus und über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er tat alles unter seine Füße und er gab ihn, Haupt über alles, der Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen füllt. Also es geht hier darum, dass wir, hier haben wir ein Gebet des Apostels, jetzt er berichtet von seinem Gebet und er sagt, was ihn veranlasst zu beten. Also in den Versen, zuerst in Vers 15 bis 17 die Umstände des Gebetes und dann ab Vers 17 in der Mitte das Anliegen, das Gebetsanliegen nennt er dann ganz konkret. Was veranlasst ihn zu beten? Nun, wir haben gelesen, er hat gehört, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Deswegen, mit dem beginnt er, deswegen, also er zieht sich zurück auf das, was er vorher geschrieben hat, weil Gott so Großes getan hat und weil Gott uns so sehr gesegnet hat in Christus. Das veranlasst ihn jetzt zum Beten. Er berichtet von seinem Gebet für die Epheser. Er will, dass sie wachsen, dass sie erkennen, was der Herr ihnen gegeben hat. Und er hat gehört, das heißt, nachdem ich vom Glauben und in dem Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen hörte, Er hat gehört von diesen zwei Dingen, zwei Tugenden im Leben der Epheser, Glaube und Liebe. Das sind ja zwei ganz Kardinaltugenden des Glaubens überhaupt, des Christentums überhaupt, oder? Der Glaube und die Liebe. Der Glaube, das ist der Schlüssel. Durch den Glauben kamen wir in die Beziehung zu Gott hinein. Und die Liebe, das ist die Substanz dieser Beziehung. Die Beziehung besteht aus Liebe. Das ist wie in der Ehe auch. In einer Ehebeziehung, das beginnt mit Vertrauen. Man kommt hinein in die Beziehung durch den Glauben und durch das Vertrauen. Und die Beziehung selber besteht in Liebe. Also hier zwei Generaltugenden des Christentums, Glaube und Liebe. Glaube ist nach Glaube an Gott und Liebe zum Herrn Jesus und untereinander. In dem Fall hier ist die Liebe untereinander betont, die Liebe zu allen Heiligen. Also Glaube vertikal und Liebe horizontal. Das sind die zwei wichtigsten Tugenden. Wenn man da gesund ist, dann ist man ein gesunder Christ. Wenn man gesund ist im Vertrauen zu Christus und wenn man gesund ist in der Liebe zu den Heiligen, dann ist man gesund. Das sind die wichtigsten Tugenden eines Christen. Und dann kann man auch wachsen, da kann man auch in anderen Bereichen wachsen. Glaube und Liebe ist also etwas, was man merkt, was man sieht. Paulus hat es gehört von den Geschwistern, die ihm mitgeteilt haben, und diese Geschwister haben es gesehen. Also Glaube ist etwas, was man sieht. Manche Leute sagen, Glaube, das könne man nicht sehen. Doch, man kann sehen, wenn Menschen glauben. Man kann Auswirkungen sehen. Und Liebe kann man auch sehen. Die sind bemerkbar. Ja, und Gott will jetzt weiter an uns arbeiten und Gott will weiter an den Ephesern arbeiten. Deshalb hier also betet er, da heißt es, deswegen lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer in meinen Gebeten zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit und so weiter. Also, wir haben hier die Umstände des Betens. Was veranlasst ihn zu beten? Die Nachricht von ihrem Glauben und von der Liebe. Das war das eine. Und dann berichtet er in Vers 16, wie er betet. Ja. Wir haben hier drei Aussagen. Er dankt, ja, also er ist dankbar, er dankt, er tut Fürbitte, er betet und er macht das unablässig. Also ich lasse nicht ab zu danken und euer zu gedenken in den Gebeten. Ich möchte jetzt, ich merke gerade, ich habe etwas vergessen. In Vers 15 ist eine ganz Kleinigkeit, auf die ich noch aufmerksam machen möchte. In Vers 15, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus gehört habe. Das steht wahrscheinlich in unseren Übersetzungen nicht so. Es steht wahrscheinlich von dem Glauben an den Herrn Jesus oder so etwas, wird da stehen. Ja? Aber das ist ganz interessant. Wenn man die Grundsprachen, wenn man das Neue Testament in der Grundsprache liest, da gibt es manche Begriffe und man überlegt und denkt sich, warum steht das hier so? Hier steht nämlich nicht das übliche Glauben an den Herrn. Da braucht der Grieche ein Wort, das heißt eis, an jemanden glauben, auf Griechisch. Heute können Sie gratis Griechisch lernen, also eis. An jemand glauben. Aber hier steht im Herrn glauben. Was heißt das? Na, wenn ich an den Herrn glaube, das ist, wenn ich gläubig werde, ja, dann glaube ich an den Herrn Jesus. Ja, ich komme zum Glauben an ihn. Aber wenn ich dann zum Glauben gekommen bin, dann haben wir gelernt in Kapitel 1, dann versetzt uns Gott in Christus hinein. Dann bin ich im Herrn. Und wenn ich im Herrn bin als Christ, dann soll ich aber weiterhin noch glauben. Soll ich weiterhin vertrauen? Dann ist mein Vertrauen, das ich jetzt weiterhin ausübe als Christ, ist ein Vertrauen im Herrn. Ja? Es ist nicht nur ein Glaube an den Herrn, es ist ein Glauben im Herrn. Und er hörte von dem Glauben der Epheser im Herrn Jesus. Das heißt, er hörte, die bewegen sich im Herrn, die sind dort zu Hause beim Herrn. Die stehen in enger Gemeinschaft mit dem Herrn und in dieser Gemeinschaft und Beziehung mit dem Herrn üben sie Vertrauen aus. Sehr schön ausgedrückt hier. Also von eurem Glauben in dem Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen. Die Liebe war die Frucht dieses Glaubens dann bei den Ephesern. Und dann Vers 16, wie er also jetzt betet, er dankt und er tut Fürbitte, also wenn er anfängt für die Epheser zu bitten, beten, dann dankt er zuerst und das führt ihn dann in die Fürbitte hinein und er tut es unablässig, er kann gar nicht aufhören, immer wieder erinnert er sich, unablässig heißt nicht, dass er 24 Stunden pro Tag betet, das könnte er gar nicht, denn er muss irgendwann schlafen. Gemeint ist, ohne große Unterbrechungen, tagsüber immer wieder denkt er an die Epheser. Also weil er gehört hat von ihnen, er war dort in Rom, hat dort mit Geschwistern Kontakt gehabt, die aus dem Raum Ephesus kamen, wahrscheinlich Tychikus und andere, und Epaphroditus übrigens auch, war auch so einer von denen. Und dann hat er immer wieder an sie denken müssen, wenn er an sie dachte, hat er gebetet. Er hat nicht gebetet, weil sie nicht vorwärts gehen. Bei uns ist es so, wenn jemand Schwierigkeiten hat im Glauben oder wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand in Gefahr kommt, dann beten wir viel für denjenigen. Und wenn es jemand gut geht, dann brauchen wir ja nicht beten, dem geht es ja gut, oder? Aber er erfährt, dass den Ephesern gut geht und das führt ihn ins Gebet. Das heißt, wir können hier lernen, auch wenn Geschwister im Glauben vorwärts gehen, brauchen sie Gebet. Gerade dann sollen wir beten, dass sie noch weiterhin Fortschritte machen. Gerade dann, wenn sie Fortschritte machen, dürfen wir beten für sie, dass der Herr sich verherrlicht durch sie. Wir müssen nicht nur klagen im Gebet. Vielleicht ist es überhaupt nicht gut, zu klagen, positiv zu sein und beten, dass das Gute gefördert wird, noch weiter gefördert wird. Zu wem betet er so unablässig? Er sagt hier, zu dem Gott unseres Herrn Jesus. Ich hätte das nicht so geschrieben. Ich hätte gesagt, ja, Jesus Christus ist ja ohnehin Gott. Dann brauche ich nicht schreiben, zum Gott des Herrn Jesus. Aber der Herr Jesus ist Gott und ist Mensch zugleich. Und er hat, als Mensch hat er einen Gott im Himmel. Aber nicht nur als Mensch hat er einen Gott, auch als Gott hat er einen Gott. Es gibt zwar nicht zwei Götter, das ist für uns schwierig, es gibt nur einen Gott, aber dennoch ist Jesus Christus Gott und der Vater ist Gott. Jesus ist Gott und er ist ganz Mensch und er ist in den Himmel aufgefahren und er ist jetzt immer noch ganz Mensch und ganz Gott. Ja, er hat einen verherrlichten Leib, einen menschlichen Leib, aber verklärt, verherrlicht, mit diesem Leib ist er auferstanden und in den Himmel aufgefahren und jetzt ist er in der Herrlichkeit als Gott und Mensch zugleich. Also wir glauben an eine Person, die ist Gott und Mensch zugleich. Und er wird auch wiederkommen. Als Richter wird er die Menschen richten und er wird als Mensch richten und als Gott wird er richten. Er lebt mit dem Vater und er lebt mit diesem Gott. Und jetzt betet der Apostel Paulus betet zum Gott unseres Herrn Jesus. Ja, wenn er zum Gott unseres Herrn Jesus betet, heißt es nicht, dass Paulus nie zum Herrn Jesus gebetet hat. Ich habe schon Lehrer gehört, die gesagt haben, man dürfe nicht zu dem Herrn Jesus beten. Aber das ist falsch. Es gibt genügend Beispiele in der Bibel, wo man zum Herrn Jesus betet. Die Heiligen von Korinth werden genannt, die Heiligen, die an jedem Ort den Namen des Herrn anrufen. Den Namen des Herrn Jesus anrufen, 1. Korinther 1, Vers 2. Also das ist ganz normal, dass man zu dem Herrn Jesus spricht. Aber wir sprechen auch zu Gott im Namen des Herrn Jesus Christus. Und Paulus tut das hier. Er betet also zu dem Gott Jesu Christi und er nennt ihn den Vater der Herrlichkeit hier. Vater der Herrlichkeit, was heißt das? Er ist der Vater der Herrlichkeit. Herrlichkeit hat zu tun mit Glanz. Mit Ehre. Und er ist ein herrlicher Vater. Er ist ein ruhmreicher Vater. Er wohnt in der Herrlichkeit, dieser Vater. Und dort ist alles Glanz und Herrlichkeit. Da ist nichts Düsteres. Er ist reich an herrlichen Möglichkeiten, uns väterlich zu begegnen und uns zu versorgen. Er ist reich und freigebig, er wohnt in der Herrlichkeit und er hat einen Reichtum in der Herrlichkeit. Er gibt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, heißt es im Epheser 3. Er ist der Vater, dem alle Ehre gebührt und alle Herrlichkeit gebührt. Und wenn Paulus erinnert uns daran, dass er an diesen Gott, zu diesem Gott betet er. Und wenn er das tut, dann ermutigt das die Leser und ermutigt auch uns, die wir das lesen. Zu so einem Gott kommt man gern, ja, der Vater der Herrlichkeit ist. Ja, und wie geht es weiter? Das Gebetsanliegen. Was ist nun das Gebetsanliegen? In Vers 17 lesen wir weiter, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, im Erkennen seiner selbst, wobei die Augen eures Herzens erleuchtet seien, damit ihr wisst und so weiter. Es geht hier also, er bittet um Weisheit, er bittet um Weisheit und Offenbarung zu vermehrter Erkenntnis Gottes. Das ist das Anliegen. Er betet, er weiß, um Gott zu erkennen, braucht es die Hilfe Gottes. Also wenn wir Gott besser kennenlernen sollen, wenn die Epheser Gott besser kennenlernen sollen, dann brauchen sie den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das heißt, sie brauchen den Heiligen Geist dazu, um Gott besser kennenzulernen. Es ist interessant, wie der Paulus betet. Er betet nicht nur, Herr, segne die Epheser und Herr, segne die Philipper und segne die Kolosser, Amen, sondern er betet sehr, sehr detailliert. Und er ganz konkret betet, der Herr, schenke den Epheser Christen, schenke ihnen Weisheit und Offenbarung. Er sagt hier, den Geist der Weisheit und Offenbarung, den braucht man, um Gott zu erkennen, und deshalb bittet er dafür. Geist ist hier nicht als Person gemeint, sondern als Wirken. Denn um den Geist als Person braucht er nicht mehr zu beten. Das hat er gerade vorher gesagt, den haben sie schon. Das hat er in Kapitel 1, Vers 13 gesagt. Sie wurden ja versiegelt mit dem Geist. Die Epheser besitzen den Geist schon. Aber jetzt brauchen sie dennoch, obwohl sie den Geist schon besitzen, brauchen sie Geist der Wahrheit. Das heißt, sie brauchen ein Wirken dieses Geistes der Wahrheit. Manchmal spricht man so in der Bibel, dass der Geist steht für Geisteswirkung. Wenn jemand mal nachschlagen möchte in Korinther 4, 1. Korinther 14, ist das ein Beispiel, da steht das auch so eigenartig. 1. Korinther 14, Vers 12. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei euch übersetzt ist, aber wenn man, bei manchen ist hier eine Fußnote sogar. 1. Korinther 14, Vers 12, da heißt es, so auch ihr, da ihr eifrig um Geister bemüht seid. Bei vielen Übersetzungen heißt es, so auch ihr, da ihr euch nach geistlichen Gaben ausstreckt oder eifert. Da ihr nach geistlichen Gaben eifert. Aber das Griechische hat hier nicht geistliche Gaben. Das Griechische heißt ja, so auch ihr, da ihr euch um Geister bemüht. Nun, um welche Geister bemühen sich denn die Korinther? Gemeint ist um die Wirkungen des einen Geistes. Ja, und die Übersetzer haben das dann auch schon richtig übersetzt. Die haben uns die Arbeit schon abgenommen. Aber ich will nur zeigen, manchmal verwendet man das Wort Geist im Sinne von Geisteswirkung. Und genauso ist es jetzt im Epheserbrief. Epheser 1, also gehen wir zurück, Vers 17, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das heißt, er gebe euch Geistwirkung der Weisheit und der Offenbarung. Oder als Geisteswirkung gebe er euch Weisheit und Offenbarung. Das ist genau das, was gemeint ist. Manche Übersetzungen haben das auch schon so ausgedeutscht. Dann haben sie uns die Arbeit schon abgenommen. Aber wortwörtlich steht es, er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das heißt, wir brauchen durch den Geist Weisheit und wir brauchen durch den Geist Offenbarung, damit wir Gott besser kennenlernen. Er gebe euch Geist der Weisheit und der Offenbarung im Erkennen seiner selbst, so ganz wörtlich, im Erkennen seiner selbst, also während ihr oder wobei ihr Gott erkennt oder indem ihr Gott erkennt, im Erkennen braucht ihr Weisheit. Sie sollen Gott besser kennenlernen und dabei durch den Geist der Weisheit eine Hilfe bekommen und durch den Geist der Offenbarung eine Offenbarung bekommen, eine Enthüllung. Das Wort für Offenbarung heißt Enthüllung. Gott muss uns was aufdecken. Das ist wie ein Schleier. Eine Hülle ist ein Schleier. Und da liegt, Gott hat sich versteckt. Wir sehen ihn nicht. Und es braucht, dass der Schleier gelüftet wird. Ja, dass diese Decke gelüftet wird, damit wir etwas von ihm erkennen. Und der Heilige Geist hilft uns. Das ist das Bild, das Paulus hier gebraucht. Nun, Gott zeigt sich uns nicht physisch. Wir können Gott nicht spüren und hören und riechen und betasten. Aber wir können mit Gott Umgang haben. Wenn wir mit Gott Umgang haben, lernen wir ihn besser kennen. Das ist wie mit Menschen auch so. Wie lerne ich einen Menschen besser kennen? Indem ich mit ihm rede, mit ihm Umgang habe, mit ihm zusammen bin, dann lerne ich den Menschen besser kennen. Und bei Gott ist es auch so. Ich muss eine Begegnung haben oder ich muss Umgang mit ihm haben. Und wie habe ich das? Im Wort Gottes begegne ich Gott, sagt die Bibel. Ja. Manchmal beten Christen, Herr, wir wollen dich heute begegnen. Das ist gar nicht nötig, so zu beten. Es wird auch nirgends so gebetet in der Bibel. Es ist gar nicht nötig, so zu beten. Wir begegnen ihn ohnehin. Wir begegnen Gott, wenn wir die Schrift begegnen. Weil die Schrift ist das Reden Gottes. Manche Christen beten, Herr, rede du heute durch die Bibel. Das ist auch nicht nötig, so zu beten. Warum? Weil Gott ohnehin redet durch die Bibel. Ich sage zu meiner Frau auch nicht, liebe Frau, rede heute durch dein Reden. Dann wird sie mich komisch anschauen. Rede heute durch dein Wort. Sagt sie, ja, durch was soll ich denn sonst reden, als durch mein Wort? Ja. Wenn ich das lese, was meine Frau schreibt, dann spricht meine Frau. Oder hat sie mir einen Brief geschrieben, dann lese ich das, was sie geschrieben hat, und dann spricht sie. In dem Moment spricht sie durch das Geschriebene. Und wenn ich das lese, was Gott geschrieben hat, dann spricht Gott in dem Moment zu mir. Alles, was er sagt, alles, was im Epheserbrief steht, ist Gottes Sprechen zu uns. Und er spricht ohnehin. Wichtig ist, die Frage ist, ob ich höre. Vielleicht ist es besser, wir sollen beten, Herr, hilf mir, dass meine Ohren spitz sind. Öffne mir die Ohren und die Augen, dass ich sehe, was du sagst und dass ich erkenne, was du, dass ich mich darauf konzentrieren kann, was du gesagt hast. Und dann begegne ich Gott, ich lerne ihn kennen und im Gebet spreche ich zu ihm. Gebet ist mein Sprechen zu Gott und Bibellesen ist Gottes Sprechen zu mir. Gebet ist kein Dialog, Gebet ist ein Monolog. Ich spreche zu Gott. Aber es ist etwas, es hilft auch, ihn kennenzulernen, weil ich sage ihm etwas und dann erlebe ich vielleicht eine Gebetserhörung. Und wenn ich eine Gebetserhörung erlebe, dann habe ich etwas neu kennengelernt von Gott. Dann habe ich Erfahrungen mit ihm gemacht. So kommen wir weiter in der Gotteserkenntnis. Das heißt, so wachsen wir darin, dass wir Gott besser kennenlernen. Und dazu braucht es aber den Heiligen Geist, und das ist ein Geist der Weisheit. Was ist denn Weisheit? Weisheit ist etwas Praktisches. Weisheit ist, wie komme ich von hier nach dort? Ja? Am besten Weg dorthin. Das ist Weisheit. Weisheit hat mit dem Weg zu tun, den man geht. Und Gott gibt uns immer wieder Weisheit. Herr, wie kann ich jetzt das verstehen? Wie kann ich dich verstehen? Da braucht es Weisheit. Es geschehen Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehe. Ich habe ein großes Fragezeichen. Wieso, frage ich dann. Ja? Und dann kann ich beten, Herr, gib mir Weisheit. Wenn jemand geprüft wird, sagt Jakobus, was soll der tun? Der soll um Weisheit bitten. Warum? Weil wenn man geprüft wird, dann fehlt einem oft die Weisheit. Was soll ich jetzt tun? Da ist ein Widerstand. Das ist ein schwieriges Problem. Was mache ich jetzt? Und der Herr sagt, bete um Weisheit. Und der Herr gibt sie. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, das war so, wir hatten irgendein Problem, es war ein Transportproblem, und ich sagte zu ihr, komm, wir beten jetzt. Und dann sagt sie, wie soll das jetzt helfen? Wie soll das helfen? Mir ging es gerade auch nicht so gut. Und ich habe gesagt, wir beten. Und dann habe ich gebetet. Und als wir fertig waren mit Beten, hat das Telefon geläutet. Und dann war unser Transportproblem gelöst. Da kam nämlich jemand, der uns dann gerade gesagt hat, ich komme euch gerade besuchen. Und da hatten wir, dann hatten wir, das war das Transportproblem gelöst damit schon. Ja? So hat der Herr direkt geantwortet. Ja? Man darf beten um Weisheit. Und wenn wir beten um Weisheit, dann sollen wir nicht zweifeln, sagt Jakobus. Wir sollen dem Herrn vertrauen, denn wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, wird er uns hören. Und das ist nach seinem Willen, dass wir um Weisheit bitten. Das möchte er. Also, Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, heißt es hier. Und dann heißt es weiter, dass der Gott, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung im Erkennen seiner selbst, wobei die Augen eures Herzens erleuchtet seien. Wir haben innere Augen, Augen unseres Herzens oder andere Übersetzungen haben Augen eures Denkens. Die Schlachter und die andere Übersetzung haben die Augen eures Denkens. Das ist das Gleiche, denn wir denken im Herz übrigens. Das Denken ist in der Bibel im Herzen. Das Herz ist das Innere des Menschen. Und das Innere des Menschen, das ist das Unsicht, der unsichtbare Teil des Menschen. Und dort geschieht unter anderem auch das Denken. Ja, im Inneren des Menschen. Wir denken nicht mit dem Körper, sondern mit dem Geist. Das ist mit dem Inneren. Und das Wort Herz steht für das Innere, weil es unsichtbar ist. Unser physisches Herz ist auch unsichtbar. Das ist zugedeckt. Und genauso ist unser innerer Mensch zugedeckt. Wir sehen ihn nicht. In dem Sinne ist das Herz der innere Mensch. Ja. Und da ist der wichtigste Teil im inneren Menschen, ist das Denken. Den Teil, den Gott anspricht, wenn er den Menschen zum Menschen spricht, ist das Denken. Und die Bekehrung heißt Umdenken. Buße heißt Umdenken. Den Sinn, den Denksinn ändern. Also das Denken ist äußerst wichtig. Und Gott möchte jetzt die Augen eures Denkens erleuchten. Das ist das Anliegen von Paulus. Dass die inneren Augen sollen erleuchtet werden, weil wir brauchen Licht. Ohne Gottes Hilfe haben wir kein Licht über göttliche Dinge. Und es ist gut, wenn wir wirklich beten und wenn andere für uns beten, dass wir Erleuchtung bekommen, also Licht bekommen, damit wir wissen, jetzt kommen drei Dinge, die jetzt hier genannt werden, die wir wissen sollen, und ich habe sie hier grün gemacht, damit wir es ein bisschen hervorstechen, welches die Hoffnung seines Rufens oder seines Rufes ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft ist. Also es geht um drei Dinge, ich muss wissen um das göttliche Ziel. Was ist das Ziel, also was ist die Hoffnung eures Rufes? Gott hat uns ja gerufen, er hat einmal angefangen mit uns, hat uns gerufen. Wir haben auf den Ruf Gottes geantwortet. Gott ruft, der Mensch antwortet. Was muss er tun? Der Mensch muss glauben und umkehren. Das sind die zwei Dinge, die der Mensch tut. Und wenn der Mensch glaubt und Buße tut, dann handelt Gott wieder und er gibt uns Vergebung der Sünden und gibt uns das ewige Leben, das neue Leben. Und er gibt uns auch Hoffnung. Er ruft uns in eine Zukunft. Er sagt, ich habe eine Zukunft für dich. In der Bibel ist das Wort Hoffnung so viel, wie wir sagen würden, für Zukunft. Weil in der Bibel ist die Hoffnung etwas Gewisses, eine sichere Zukunft. Und wenn wir sprechen von Hoffnung, dann ist oft ein Unsicherheitsfaktor dabei. Ja, wir hoffen, dass die Sonne in diesem Sommer kommt. Dann ist das eine Hoffnung. Ich kann es nicht wissen. Sind zu viele Unsicherheitsfaktoren. Aber wenn Gott etwas verspricht, dann ist die Hoffnung was Gewisses, also eine gewisse Zukunft. Und er hat uns also gerufen zu einem Ziel, die nennt er hier die Hoffnung unseres Rufes, die Hoffnung, wohin wir gerufen wurden, die Zukunft, in die wir gerufen wurden. Also Gott hat uns gerufen und gesagt, komm, ich habe eine Zukunft für dich, bleib. Und dann ruft er uns weiterhin übrigens. Der ruft nicht nur einmal, er ruft, nachdem wir gekommen sind, ruft er uns weiter, bis wir am Ziele sind. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist der, der euch ruft. Nicht der euch gerufen hat, sondern der euch ruft. Er ruft euch weiter. die zukünftige Welt, das, was das eines Tages alles unter Christus, unter einem Haupt zusammengefasst wird. Die unvergängliche Welt. Dorthin hat Gott uns gerufen. Und er möchte, dass die Epheser geöffnete Augen haben, dass sie auf das schauen. Und wir brauchen das auch. Wir brauchen Licht vom Herrn, dass wir diese Zukunft vor Augen halten. Das geschieht nicht automatisch. Wir beten immer wieder darum, Herr, gib mir Licht. Gib mir Licht für das Ziel, das du hast mit uns, mit deiner Gemeinde. Und es ist gut, dass wir eine Sehnsucht haben nach dem Ziel. Es ist gut, dass wir uns sehnen nach der ewigen Herrlichkeit. Es kann nicht so sein, dass es uns auf dieser Erde so gut geht, dass wir sagen, am liebsten würden wir immer hier bleiben. Nein, Gott hat es so eingebaut, dass diese Welt vergänglich ist und dass wir auch darunter zu leiden haben. Wir seufzen. Und das ist auch, hat auch diesen Nebenzweck, dass wir uns sehnen nach der zukünftigen Welt, nach der ewigen Welt. Das Zweite, wofür er betet, ist, dass sie geöffnete Augen bekommen, damit sie wissen, das reiche Erbe, also damit ihr wisset, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist ganz schön, auch wieder ein ganz schön schwieriger Satzteil von Paulus. Was meint er? Das ist jetzt nicht ganz klar, was er meint. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Und beide Möglichkeiten sind im Auge. Beide Möglichkeiten. Nämlich, das eine ist, dass wir etwas erben, und das andere ist, dass Gott etwas erbt. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir etwas erben, wir bekommen etwas. Wir werden etwas erben. Eine herrliche Zukunft. Aber auch Gott erbt etwas. Also hier könnte gemeint sein, den Reichtum des Erbes, das Gott hat in euch, euch erbt er nämlich. Das könnte gemeint sein. Oder es könnte gemeint sein, der Reichtum des Erbes, den ihr habt in euch. Welches der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes in den Heiligen ist. Das Bild hier kommt aus dem Alten Testament, ich habe davon schon gesprochen, das ist ein Stück Land gewesen bei den Juden. Ein Stück Land war das Erbteil. Bei uns ist es nicht ein Stück Land, bei uns ist es ein Stück ewiges Land, ja, ewige Herrlichkeit, ewiger Besitz. Ich möchte hier ein paar Bibelstellen zeigen, ein paar Bibelstellen vorlesen, die zeigen, dass auch das Volk Gottes ist ein Erbteil, das Gott bekommt. 2. Mose 19, Vers 5: Wenn ihr wirklich auf meine Stimme hört und meinen Bund bewahrt, werdet ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Er sagt, wenn ihr meine Stimme hört und das bewahrt, dann bekomme ich einen Besitz. Ihr seid dann mein Besitz. Dann gehört ihr mir. 5. Mose 4, Vers 20: Euch hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem eisernen Schmelzofen aus Ägypten, damit ihr ihm zum Erbteilsvolk würdet, damit ihr ihm als Volk des Erbes würdet, ein Volk, das er erbt. Der Herr erbt ein Volk, und das Volk heißt Israel, oder hier das Volk Gottes. Ja. 5. Mose 9, Vers 29: Sie sind ja dein Volk, dein Erbteil sind sie, das du herausgeführt hast mit deiner großen Kraft. 5. Mose 32, Vers 9: Denn des Herrn Teil ist sein Volk, des Herrn Erbteil ist sein Volk, Jakob, die Schnur seines Erbteils, das abgemessene Erbteil, ist Jakob, ist Israel. Also der Herr hat ein Erbteil, das ist sein Volk. Und jetzt entweder meint Paulus hier, wir sollen erkennen, wie reich dieses Erbe ist, das Gott eines Tages bekommt in den Heiligen. Oder er meint, wie reich das Erbe ist, das wir bekommen in uns, in den Heiligen. Ja. Wie reich das Erbe ist, das wir haben in uns. Beides ist richtig und beides ist biblisch. Das Dritte, was wir da haben, Vers 19, und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns die Glaubenden ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke. Das ist Kraft. Der Herr möchte, dass die Epheser, dass der Heilige Geist ihnen hilft, dass ihnen die Augen geöffnet werden für die große Kraft. Wir brauchen Erleuchtung von Gott, damit wir erkennen, welche große Kraft in uns und für uns da ist. Also Gott will nicht nur geehrt werden, er will auch, dass wir die Größe seiner Kraft erkennen. Und wer einen Blick in das Himmlische für die Größe seines Herrn getan hat, der wird ganz anders an seine Aufgaben im Leben herangehen. Wer einen Blick bekommt für die Kraft, die Gott für ihn ist, der wird anders dran gehen. Hier sind vier Kraftausdrücke verwendet. Vier Kraftausdrücke, verschiedene Ausdrücke. Die überschwängliche Größe seiner Kraft nach der Wirkung der Macht seiner Stärke. Man könnte sogar sagen fünf. Ja? Überschwängliche Größe seiner Kraft nach der Wirkung der Macht seiner Stärke. Das heißt, die überschwänglich große Kraft entsprechend der Energie seiner starken Macht. Man fragt sich, dass man das überhaupt so ausdrücken kann, aber er wollte das bewusst so ausdrücken, damit man merkt, wie stark Gott ist. Ja? Welche wirksame Machtfülle da vorhanden ist. Und für wen ist die Machtfülle da? Für die Glaubenden. Also so steht es im griechischen Text. Seine Kraft für uns, die Glaubenden. Die Kraft ist für uns. Sie wirkt auch an uns. Beides ist richtig. Für uns und an uns. Wenn wir also Glaubende sind, wenn wir Menschen sind, die dem Herrn jeden Tag vertrauen, dann steht Kraft da. Dann ist Kraft zur Verfügung. Und wer Kraft haben will, der muss beten. Soll beten. Herr, öffne mir die Augen. Und dann stehen wir in Gemeinschaft mit Christus, vertrauen ihm und dann wird Kraft da sein. Das ist real. Und er sagt dann, was ist denn das für eine Kraft? Nun, er sagt, ich kann euch sagen, welche Kraft das ist. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir das hier. Es ist die Kraft, die Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in dem Christus gewirkt hat. Es ist die Kraft, die heute für uns da ist, ist dieselbe Kraft, die Gott damals in dem Christus gewirkt hat. Wann denn? Als er ihn von den Toten auferweckte. Als er ihn setzte zu seiner Rechten in der Himmelswelt, hoch über alle Mächte und Kräfte, und als er alles ihm unterordnet hat. Also es geht um diese Kraft. Also hier, wie groß ist sie? Sehr, sehr groß. Für wen ist sie? Für die Glaubenden, für jeden Gläubigen. Und wie ist sie demonstriert worden? In der Auferweckung Jesu Christi ist sie demonstriert worden. In der Erhöhung Jesu Christi zum Thron als Haupt ist sie demonstriert worden und in der Unterwerfung aller seiner Feinde. Er hat alles unter seinen Füßen unterworfen. Also diese Kraft steht uns zur Verfügung, diese Kraft ist da. Und Paulus möchte, dass die Christen das erkennen. Und er weiß, es braucht Offenbarung, es braucht Hilfe. Also noch einmal, den weckte er nämlich auf von den Toten mit dieser Kraft und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Bereichen, er setzte ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten, dort hat Jesus Christus sich niedersetzen dürfen, hoch über alles Erstrangige, in manchen Übersetzungen steht über alle Fürstentümer, das griechische Wort ist noch mehr als Fürstentümer, das griechische Wort ist alles, was ersten Rang inne hat. Also hoch über alles Erstrangige hinaus, hoch über alle Autorität, über alle Kraft und Herrschaft und über jeden Namen. Nenne irgendeinen hohen Namen, Jesus Christus sitzt viel höher. Über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt genannt wird, sondern auch in der zukünftigen Welt genannt werden wird. Über alle Namen, Namen über alle Namen, Jesus. Und er hat alles unter seine Füße getan. Also Gott hat alle Kräfte und Herrschaften, Autoritäten, Mächte und Fürstentümer, alles unter die Füße des Herrn Jesus Christus getan. Christus sitzt am Thron und seine Füße, bei seinen Füßen ist ein Schemel. Und da unter seinen Füßen am Schemel, dort sind alle Mächte. Hat alles unter seine Füße getan. Und diesen Jesus Christus hat er der Gemeinde gegeben. Das ist das Gewaltige. Diesen Christus hat er der Gemeinde gegeben. Das habe ich hier so notiert. Diesen Christus, welchen Christus hat er der Gemeinde gegeben? Einen Christus, der von den Toten auferstanden ist, einen Christus, der zur Rechten Gottes erhöht ist, der jetzt thront, einen, der höher gestellt ist als alles Erstrange und alle Autorität und alle Kraft, einen Christus, dem alles unter seine Füße unterordnet ist, einen Christus, der das Haupt ist über alles. Dieser Jesus Christus ist der Gemeinde gegeben. Und deshalb sollen die Epheser erkennen, welche Kraft sie haben. Die Kraft ist nämlich nicht was Unpersönliches. Und das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt. Die Kraft ist nämlich eine Person, ist Christus. Dieser Christus ist der Gemeinde gegeben als Kraft. Also sie sollen erkennen die überschwängliche Größe der Kraft für euch, die Glaubenden. Und diese Kraft ist Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir den Herrn bitten, Herr, brenne mir das ein in mein Denken, brenne mir das ein morgen und übermorgen und wenn ich vor der nächsten Schwierigkeit stehe und vor meiner nächsten Schlappheit und wenn ich müde bin und krank und Schmerzen habe, bitte brenne mir das in meine Gedanken ein, dass du selber als Person die höchste Kraft bist und du bist für mich da, dieser Christus. Wir müssen sie nicht spüren. Das ist nirgends verheißen in der Bibel, dass wir seine Kraft spüren. Wir dürfen ruhig darum beten, aber wir haben keine Verheißung, dass dieses Gebet erhört wird. Manchmal erhört er es und manchmal spüren wir auch Kraft. Aber manchmal spüren wir Kraft nicht und sie ist dennoch da. Hier wollen wir jetzt kurz eine kleine Pause machen und ein Lied singen.